Guten Tag. Ihr wundert euch bestimmt, warum ihr meine Stimme hört und nicht unseren schönen Gesang am Anfang dieser Folge wie immer. Die Folge geht gleich los, doch wir haben ungefähr vor einer halben Stunde aufgehört aufzunehmen. Da war die Folge vorbei. Um ungefähr 18.30 Uhr, jetzt ist es 18.58 Uhr, Montag. Und uns haben eben News erreicht in unseren DMs. Vielen Dank, dass ihr uns das geschrieben habt. Es gab, Stand jetzt, habe ich noch nicht gelesen, keine offiziellen News von DAZN direkt. Aber es sind 10 College-Football-Spiele für Woche 1 in der DAZN-App online eingetragen, die übertragen werden sollen im Live Audio, also im US-Kommentar, ab Samstag. Leider keine 18 Uhr Spiele, ab 21 Uhr soll es da losgehen. Also ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, das bleibt auch in dieser App. Wir werden weiter recherchieren und euch die kompletten Details nächste Woche in der Folge geben. Wenn ihr das jetzt hier hört, könnt ihr schon mal Woche 1 genießen. Auf DAZN gibt es wieder College Football. Viel Spaß mit der Folge, jetzt geht sie los. Aber die News mussten wir gerade noch reincutten als Public Service Announcement. Also danke euch und viel Spaß mit der Folge heute. Let's go, wir sind wieder da. Broman State University is back. Mein Name ist Timon Zulamenke. Gegenüber von mir sitzt virtuell Dominik Eberle. Diesmal wieder remote. Dominik in Berlin, ich aus Bielefeld. Dominik, wie geht's dir nach diesem langen Wochenende?
Boah, mir geht es super. Für das ich jetzt nach 2 Tagen in Dublin circa 4 Stunden geschlafen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die allerbeste Zeit gehabt in einer sehr, sehr langen Zeit.
Also ich weiß nicht, wie tief du in Details reingehen willst, aber es war auf jeden Fall ein sehr schlafloses Wochenende. College Football hat komplett die Energie gezogen im Stadion. Du warst die ganze Zeit an der Seitenlinie. Wir hatten ja so Akkreditierung, ich saß dann teilweise oben. Du warst die ganze Zeit an der Seitenlinie, ne?
Ja, ich war die ganze Zeit unten im strömenden Regen, alles.
Das war richtig Dublin-Wetter, ne? Es war so richtig Dublin, wie man sich's vorstellt. Es war wieder so Regen, Sonne, dann wieder nichts, dann nur Wolken, dann Wind auf einmal ein bisschen, dann kam wieder Regen. Also es war so gefühlt wie so eine große Wettermaschine. Es hat sich immer gewechselt. Es war so krass.
Ja, und es war dann die ganze Zeit noch so warm und schwül. Also es war ja nicht, als ob es dann abgekühlt hat. Es war einfach noch übelst schwül. Man hat geschwitzt. Dann weiß man jetzt, ob Regen oder Schwitze war. Und dann das Spiel fängt an. Und da gehen wir auch gleich rein. Aber ja, einfach typisch Dublin, muss man sagen. Aber dafür hatten wir am Freitag, den vorherigen Tag, eigentlich perfektes Wetter. Es war ja Sonnenschein und heiß.
Ja, Mann, das war richtig nice. Wir hatten ja am Freitag, für alle, die es nicht mitbekommen haben oder die nicht am Start sein konnten, leider vor Ort oder auch online, wir waren ja mit Football Bromans Twitch, waren wir am Freitag online, Samstag online, haben dann Freitagabend noch das Meetup gemacht im J.R. Mahons, dem Pub, direkt in der Innenstadt. War richtig nice, ich glaube, es waren so 60 Bromantiker. Boah, da waren so brutal coole Typen und Frauen dabei, die wir kennenlernen durften. Das war echt nice. So Gary zum Beispiel, Broncos-Fan. Ich habe mich mit dem richtig lang unterhalten über Broncos-Liebe. Er fährt jetzt auch bald nach Denver. Erstes Mal Broncos-Heimspiel in Denver. Und so, also so viele geile Stories dabei und so viele tolle Menschen kennengelernt. Also das war echt, also Freitagabend war schon das Highlight, so für mich. Aber natürlich kam das Spiel noch Samstag, da reden wir auch noch gleich drüber, war auch noch ein Highlight. Aber sowas ist immer cool und Stream hat auch total viel Spaß gemacht mit jedem, der online dabei war. Also Dominik, du kannst bestimmt das Gleiche sagen, aber hat auf jeden Fall brutal viel Spaß gemacht. Und einfach so einen Trip machen zu können, einfach zu streamen und so über Football zu quatschen, Football zu sehen, ist einfach das Beste, was man überhaupt machen kann. Das ist brutal.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also jedes Gespräch, das wir hatten mit jedem. Wir haben auch viele College-Football-Fans da gesehen, die auch einfach diehard sind, die jede Woche ihre Teams anschauen und allem. Oregon Ducks-Fan hatten wir auch da, ja, mit der geilsten Ente der Welt natürlich.
Den haben wir schon
am Flughafen getroffen.
Den haben wir schon Freitagmorgen am Flughafen getroffen und haben wir ihn wieder in der Stadt getroffen, auf dem Weg zum Pub und dann im Pub. Das war crazy. Also ist er wirklich irgendwie alle paar hundert Meter irgendeinem Bromantiker über den Weg gelaufen. Das war echt richtig cool zu sehen, dass die Bromantiker langsam auch Irland übernehmen, was so College Football angeht. Also ist langsam angekommen, das Thema, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig irre. Und ich muss nochmal nachschauen. Wir haben auch am Flughafen von Kansas State einen Basketballspieler getroffen. Er kommt aus Berlin Und er hatte zufällig sein Kansas State-Shirt an. Mhm. Wir haben dann mit ihm geredet, ob er halt dann auch zum Spiel geht. Und er sagt, nee, ich muss zurück zur Schule, ich spiele da Basketball. Das war auch so eine coole Sache. Er war ein übelst netter Typ. Hätte man eigentlich gar nicht erwartet, dass er einfach hier wie ein Berliner Basketballspieler haben, der auch bei Kansas State am Start ist.
Ja, also es war echt krass. Und der kam dann irgendwie mit Sami an. Sami war irgendwie ein bisschen später. Und dann kam Sami auf einmal so diese Halle runter. Wir waren Gate, ich weiß gar nicht mehr, welches Gate wir waren. Auf jeden Fall konnte man so ganz, ganz weit gucken. Und dann kam Sami so an mit irgendwie einem großen Typen neben ihm, der so zwei Köpfe größer war. Ich so, hä, was ist das für einer? So, und dann hat Sami den angequatscht, weil er einfach einen Kansas State Rucksack oder T-Shirt irgendwie anhatte. Und dann hat Sami gesagt, ey, spielst du bei Kansas State? Und dann hat sich so ergeben. Dann standen wir dann noch so in so einer Runde, bis wir losgeflogen sind. Alle ein bisschen gequatscht. Das war auf jeden Fall auch ziemlich cool. Aber er ist tatsächlich nicht nach Dublin, sondern direkt nach Kansas, ne? So wie ich es verstanden habe. Genau. Also er hat irgendwie gar nicht gecheckt, dass seine Schule in Dublin spielt. Das war auch lustig.
Ja, aber ne, übelst netter Typ. Auch Shoutout an ihn. Da werde ich Kansas State auf jeden Fall dieses Jahr verfolgen im March Madness und allem.
Auf jeden Fall.
Aber wir müssen mal über den großen Elefanten im Raum reden, Hansi. Okay?
Jetzt kommt's.
Und das war bei dem Meetup. Wir haben es getan.
Ist das geil.
Wir haben es getan, okay? Ich habe The G gesplittet. Nicht im ersten, nicht im zweiten, aber im dritten Versuch habe ich
nur einmal
es geschafft.
Oder?
Das ist ja das ganze Ding. Du kannst es ja nur einmal versuchen zu splitten. Sonst musst du es austrinken und nochmal eins bestellen und es versuchen.
Ja, da hat es für mich schon gescheitert.
Ich bin zweimal gescheitert, aber dafür im dritten Versuch habe ich es geschafft.
Du bist hart geblieben.
Und währenddem sind nochmal 2 Stunden vergangen und Hansi hat sich ein Guinness bestellt und es komplett nicht gefühlt, dass das, nachdem wir die ganze Zeit im Meetup waren, es immer noch so dreiviertel voll war.
Das stimmt nicht.
Und ich ihm helfen musste.
Das stimmt nicht, das war nicht dreiviertel voll, das war weniger als Hälfte. Ich würde sagen, ein Drittel war noch drin.
Oh,
ein Drittel war noch drin. Doch.
Weiß
aber das
nicht.
Ding ist, guck mal, das Ding ist folgendes. Das war mein drittes Jahr Dublin. Ich war 2023 mit Sami da. Letztes Jahr waren wir mit Björn und Florida State da. Jetzt waren wir wieder da. Und unsere Vierergruppe, Robin, Sami, du und ich. Und ich sag mir jedes Jahr, sage ich mir, okay, komm, versuch nochmal ein Guinness. Vielleicht schmeckt es dieses Jahr. Ich habe jedes Mal gedacht, okay, das ist so diese Art Dublin-Erfahrung, die man machen muss, die man einfach mitnehmen muss. So. Und jedes Jahr denke ich mir das. Jedes Mal bestelle ich mir ein Guinness und jedes Jahr aufs Neue denke ich mir, warum hast du das gemacht? Also ich find Guinness immer noch genauso scheiße. So, ich weiß, Leute finden es vielleicht geil, ist auch cool. Ich finde es cool, wenn ich Guinness mögen würde, weißt du, wie ich meine? Aber ich kann es einfach nicht trinken. So, ich mag ja so schon Bier nicht gerne. Und dann ist Guinness halt so gar nicht meins. Also ich hab's versucht,
okay,
Leute,
okay.
Aber ging nicht.
Ja. Da gebe ich dir zu, wenn du Bier generell noch gar nicht magst, dann gefällt dir auch Guinness gar nicht. Das ist halt das Konstante. Das ist wirklich, da musst du schon ein Liebhaber sein.
Ja, das ist das Ding. Und ich bin halt so, ich finde so Radler finde ich total nice. Schmeckt mir super, super gut. Aber so, es gibt schon so normale Biersorten, die ich nicht gut finde. Wo ich sage so, ja, kann ich jetzt trinken, würde ich auch austrinken so. Aber ich finde es nicht lecker. Ich würde es mir nicht so bestellen, nur weil ich es genieße. Weißt du, wie ich meine? Und dann ist halt so, und wenn du schon normales Bier nicht magst, verschiedene Marken, dann findest du Guinness halt auch nicht gut. Ganz einfach. Also es ist ja nochmal herber und ist ja, wie genau nennt man das? Dunkelbier? Ich glaube, es ist, oder wie heißt das?
Gibt es ja, so ein Wort also, für? Du könntest das auch so Malt oder Stout nennen oder so.
Ja, ich suche ja gerade das deutsche Wort dafür. Aber ich glaube, das ist so Dunkelbier oder so nennt man das. Also ihr könnt ja mal schreiben, ob das eine bestimmte Kategorie ist, aber ich glaube, Guinness ist Dunkelbier. Nur deswegen, das ist halt, ist nichts für mich. Dominik fand es brutal nice, hat nicht nur, habt ihr ja gehört, er hat sich nicht nur eins bestellt, sondern hat dann ein Papa Meetup richtig gehen lassen, aber... Ey, das war ey, das. Dafür waren wir da.
Gehen lassen. Was war erstmal das denn? Ey, das Einzige, das sich gehen lassen hat, warst du, nachdem wir ein bisschen zur Tempelbar gegangen sind und dann auch gesagt hat, ach, ich bin müde, jetzt muss ich auch mal nach Hause.
Was denn? Ich war bis wann waren Samuel und ich da? Bis 0:30 Uhr, 0:15 Uhr?
Oder ja, so? Nee, nee, ich glaube, ihr wart da bis 23.30 Uhr oder 23.45 Uhr.
Ah, nee, stimmt, das kann sein, weil wir waren dazwischen und damit noch eine Pizza geholt. Danach.
Genau, wir sind ja erst rausgegangen, so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr oder so.
Ja, wir mussten also, ja noch, wir sind ja vom Meetup so um 21.30 Uhr dann zum Hotel, wir hatten ja Streaming-Rucksack alles dabei. Dann sind wir zum Hotel, haben alles da abgesetzt. Dann sind wir wieder, weil das war ja auch ein Stück weit weg von da, wo die Bars waren. Dann sind wir vom Hotel wieder zurück. Und dann waren wir ja so um, ja, du hast schon recht, so 22 Uhr oder so. Waren wir, glaube ich, in der ersten Bar. Ja, ungefähr. Ne, ich war müde. Ja. Und du musst dazu sagen, ich habe nächsten Morgen, musste ich auch noch arbeiten. So darf man nicht vergessen. Ich habe nächsten Morgen noch was gemacht, saß in der Lobby. Ich saß in der Lobby an meinem Laptop. Und wer kommt zum Frühstück um, was war das? 9.40 Uhr, 10 oder so. Dominik kommt da rein und sagt, du musst, by the way, wir müssen erstmal die Koffer-Story erzählen. Ich wollte gerade schon sagen, Dominik musste sich dann neue Klamotten kaufen. Aber keiner weiß ja warum. Dominik, warum musstest du dir eigentlich Samstagmorgen neue Klamotten kaufen?
Also, wir fangen erstmal an. Ich habe sehr leicht gepackt eigentlich. Okay. Ich habe einen Rucksack gehabt, ich habe meine zwei Hosen, ein paar extra Unterhosen und so gehabt. Ich war ready. Dann wurde mir erzählt, ja, wir haben ja noch die Streaming-Sachen und die Technik-Sachen. Hast du noch extra Platz im zweiten Koffer? Ey, ich habe eigentlich gar nicht geplant, einen zweiten Koffer mitzubringen, aber okay, bringe ich da halt mal mit. Also ich hatte nur einen Rucksack, aber ich bringe da mal einen leeren Koffer mit. Dann mussten wir unsere Sachen einchecken lassen, also halt quasi abgeben. Yep. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt meine Klamotten auch einfach da reingemacht. Wenn wir den schon abgeben müssen, dann...
Genau, und du konntest ja, du musst auch so sagen, du musstest ja die Techniksachen, mussten wir alle in unserem Rucksack behalten, weil du kannst ja Technik nicht aufgeben, also mit Batterien und Akkus und sowas. Deswegen mussten wir ja alle so umpacken, dass wir komplett alles, was Technik war, in unseren Rucksäcken hatten, im Handgepäck und alles, was Klamotten waren und nicht elektronisch, in den Koffern waren, so musst du sagen.
Genau, und quasi wir haben umgepackt, ich habe die Elektronik, die Technik und so weiter dabei. Wir kommen dann in Dublin an, alles sorgenfrei da, wir laden es ins Uber rein, Uber fährt uns zum Hotel. Dann sind wir am Hotel angekommen und ihr müsst euch vorstellen, in Dublin sind es sehr viele Einwegstraßen, also du kannst erstmal nur in eine Richtung fahren und dann sind die sehr eng. Also wenn du so Stadtmitte bist, sind die auch sehr eng. Da hast du Fußgängerweg ja direkt daneben. Also du bist in der Mitte von der Straße, wirst rausgelassen, Fußgängerweg.
Ja, so im Endeffekt typisch wie man sich so eine Art englische Straße vorstellt. Das Auto passt gerade so da rein und dann hast du einen Fußgängerweg und das war's. Und dann hast du direkt zwei Häuser daneben. So müsst ihr euch das
vorstellen. Und unser Uber-Fahrer nimmt dann die ganzen Sachen von hinten raus. Ich habe meinen Rucksack an, weil ich weiß ja, wir alle waren da um den Kofferraum und auf einmal... Hey, wir sind alle fertig, jetzt lass uns reingehen. Wir alle posten ein paar Fotos, dass wir schnell da sind. Wir gehen rein, wir checken in. Alles ist gut, vielleicht 10 Minuten oder so vergangen. Und dann wollten wir hoch mit dem Aufzug. Und auf einmal checke ich, wo ist mein Koffer? Gehe ich in die Lobby, Koffer nicht da. Schau auf die Straße, Koffer nicht da. Ich denke mir, was ist denn hier? Was? Auf einmal, der Koffer ist einfach weg. Wir haben keine Ahnung, wo er ist. Wir rufen den Uber-Fahrer an. Der hat sich dann für 2 Stunden nicht gemeldet. Der hat sich so schlecht gefühlt, weil der Koffer war nicht in seinem Auto oder irgendwas, dass er angeboten hat, am nächsten Tag rüberzufahren und mir seine Klamotten zu geben.
Ja, das war echt ein Ehrenmann. Also das war, muss man jetzt mal sagen.
Also, dass er das angeboten hat, bestätigt, dass er es nicht aus Versehen mitgenommen hat oder irgendwie gestohlen hat oder so. Aber... Ich habe die Geschichte dann auch mehreren Leuten erzählt, als ich einkaufen war. Die sagen, ja, es ist schon typisch, dass da Leute ein bisschen so rumlungern und dann einfach, Echt? Wenn ihr irgendwas das stehen lässt, dass die Sachen stehlen und so. Weil Dublin ist ja sehr touristisch da. Da hast du auch Leute, die wirklich davon leben, dass die Sachen stehlen und dann im zweiten Markt oder so verkaufen. Auch wenn es, sagen wir mal, du hast Glück und da ist jetzt eine Uhr drin oder irgendwas Teures, also Schmuckstück. Du weißt ja nicht, was in dem Koffer drin ist. In meinem Fall war es halt nervig, weil ich hatte meine ganzen Klamotten, ich hatte nichts anderes dabei, nur meine ganzen Klamotten und Robin hat seine Rennschuhe reingemacht.
Ja, seine Laufschuhe waren da drin, ja. Auf jeden Fall, man muss halt
einfach nervig.
Pass auf, du musst aber auch noch dazu sagen, dann haben wir draußen die Kameras gesehen von dem Hotel, die hatten draußen so Kameras. Und wir so, ey, könnt ihr die Kameras anschauen? Dann war das aber nur von diesem Winkel so, dass du das Auto nicht sehen konntest. Also wir durften das nicht anschauen, sondern nur die Hotelangestellten. Auf jeden Fall konntest du das Auto wohl nicht sehen, aber du konntest nur sehen, wie Robin und ich unseren Koffer hatten, als wir reingegangen sind und du ohne Koffer reingegangen bist. Aber da zu dem Zeitpunkt konnten wir halt noch nicht feststellen, war der jetzt im Uber oder hast du den einfach auf der Straße stehen lassen? Ja, auf jeden Fall also war der Koffer weg. Wir haben einfach das ganze Wochenende Witze darüber gemacht, dass wir irgendwann diesen Koffer in irgendeiner Gasse wiederfinden. Aber es ist leider nicht dazu gekommen. Und Dominik war dann Samstagmorgen erstmal Klamotten shoppen.
Wenn ihr irgendjemanden seht, also es könnte auch sein, dass jemand, der obdachlos ist, den Koffer gefunden hat und dann sich gegönnt hat mit ein paar Klamotten, aber das wäre der meistgeswaggeste Typ. Das würde so ausfallen, der würde richtig hellpinke Laufschuhe anhaben und ein paar coole Victor Wembanyama Basketball-T-Shirts und so.
Der hatte hellpinke Laufschuhe und alles so Oversize-T-Shirts. Also das wird auf jeden Fall auffallen.
Das wäre krass. Aber was auf jeden Fall auffällt, und dann gehen wir dann direkt damit rüber in die News, ist bei Ohio State, dass die jeden.
Willst du jetzt News machen oder wollen wir Kansas State, Iowa State machen, wenn wir in Dublin sind?
Oh, ich würde mal diese News machen und dann können wir schnell rübergehen.
Okay, mach.
Was mir auffällt, ist, dass The Ohio State University für die nächsten paar Jahre einfach so bodenlos gut bedeckt sein wird auf der Wide Receiver Position, weil außer natürlich meinem absoluten Liebling Jeremiah Smith haben die jetzt halt ihren Commit. Chris Henry Jr. spielt bei Notre Dame in Kalifornien. Er ist ein Wide Receiver. Er war der Nummer 1 Prospect aus der 2026 Klasse. Hat er letztes Jahr eine Knieverletzung. Jetzt ist er auf Nummer 5 runtergerutscht von den ESPN Top 300. Und er hat einfach im ersten Spiel alles so komplett rasiert gegen St. Thomas Aquinas, eine Schule in Florida, auch eine der besten Schulen in Amerika, also halt für Highschools. Und der Typ ist einfach ein Freak. 6'5" ist der, also das sind so 1,96 würde ich schätzen.
Echt, ist es nicht mehr?
Boah, warte, sein, oder?
Sag mal weiter, ich bin gerade am Googeln, ich google. Parallel.
Ja, also ja, so 1,96 sind's und der Typ ist übel schnell, hat große Hände und hat in diesem Spiel so dominiert, also die unofficial Stats, einfach was jemand oder mehrere Quellen getweetet haben, was er zu einem Zeitpunkt hatte, waren 4 Catches, 135 Yards und 2 Touchdowns und der ist schnell, fängt alles, das ihm geworfen wird und er hat einen der krassesten Catches, die ich je gesehen habe, einfach gemacht. Also der Ball war quasi hinter ihm. Er hat nicht richtig gesehen. Er spickt ein bisschen über seine Schulter und zack, schnappt das dem den DB weg und rennt 81 Yards für den Tuddy.
Wie so eine, weißt du, wie das aussah, wie er den Ball gefangen hat? Wie so eine Schnappschildkröte.
Ja, weißt so du, richtig ich mein? Weggeschnappt,
also
wie Man-Glitch
so im allerletzten Moment, wo du hinschaust, immer so zack. Also, das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Googelt mal den Namen Chris Henry Jr. auf Twitter oder so, findet überall dieses Video. Ich habe es mir auch schon 30 Mal angeschaut, glaube ich. Also, das ist wirklich ein Catch, der ist, also, da habe ich noch nie so gesehen. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, 6'5" sind über 1,98 Meter.
Boah, ja, Digga.
Also,
1,98,
hier, Google sagt 1,98,12.
Der Typ ist übel schnell und jetzt, hey, wir wissen jetzt schon, nächstes Jahr werden wir eine Wide-Receiver-Combination kriegen. Solange er nicht decommitted, okay?
You never know.
Werden wir Jeremiah Smith und Chris Henry Jr. beide gleichzeitig auf dem Feld sehen. Digga, ich will da gar nicht mal DB mehr spielen gegen die beiden, okay? Du denkst dir, hier, ich habe 99 overall auf der linken Seite, ich lasse mich ein bisschen entspannen und dann steht vor dir ein 1,98 Meter langer Power-Freak, wo du dir denkst, ja, trotzdem bin ich guckt.
Das ist echt so. Aber dazu vielleicht einmal kurz die Erklärung, warum du sagst, okay, er ist jetzt committed, aber wir sind uns noch nicht 100% oder man kann sich nicht 100% safe sein, dass er nächstes Jahr auch bei Ohio State spielt. Denn ich fand, ich habe jetzt übrigens angefangen die Netflix-Serie Any Given Saturday und da war ein geiles Beispiel dafür, was es eigentlich heißt, committed zu sein und was wirklich heißt, gesigned zu haben. Und da hat der Coach gesagt, Committing ist wie Dating, Signing ist wie heiraten. Und du musst warten, bis du den Ring hast. Ey, das fand ich eigentlich ein ziemlich geiler genau Vergleich. Das fand ich wirklich ein ziemlich guter Vergleich.
Als committed, die Augen können auch woanders hingehen. Genau. Also du kannst Angebote von anderen Schulen kriegen und die können dir vielleicht ein bisschen mehr Geld bieten und dann denkst du dir, ja, die Schule ist zwar gut, aber wenn jetzt 3-4 Millionen extra auf dem Tisch sind, ja, weißt du was, vielleicht. Und ich mache jetzt einen bodenlosen Witz und das ist überhaupt kein Testament, wie für ich eine Beziehung bin.
Wenn du das schon so
bin.
Sagst, wird es wirklich bodenlos. Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Aber in Bezug zu Recruiting auch, lass niemals deine Freundin in den Weg stehen, deine Frau zu finden.
Check ich nicht.
Alter, ja, wow, okay.
Verstehe ich wirklich nicht.
Das ist ja dieses Rumschauen, Digga. Das ist ja okay, ja, ich habe vielleicht eine committed, ich bin committed zu Ohio State, aber USC schaut schon ziemlich nice
aus. Ach so, du meinst,
könnte
okay,
vielleicht der bessere Fit sein.
Ich verstehe, also du hast deine Freundin soll dich nicht davon abhalten, dass du eine andere Frau findest, aber halt eine Frau im Sinne von heiraten.
Ja, genau. Ja. Also ich rede hier von Schulen natürlich. Okay. Das war der Vergleich, okay. Ja. Das war nicht mein Bester. Nicht mein Bester.
Ich habe, glaube ich, auch nicht richtig geschaltet. Also es haben bestimmt mehr Leute verstanden, als ich direkt am Anfang. Alright, aber auf jeden Fall kann man festhalten, Ohio State transformiert langsam zu Wide Receiver University. Die Frage...
Transformiert langsam, Digga, die waren schon immer... Mit LSU, also LSU und Ohio State
aber sind wide receiver aufmachen. You. Das wollte ich gerade aufmachen, weil ich bin mir nicht sicher, wer ist für dich Stand jetzt von der Production, die bisher passiert ist an der Uni. Ich rede noch, wenn du jetzt Chris Henry Jr. rausnimmst, weil du weißt ja noch nicht, ob er da ist und wie er performen wird. Deswegen finde ich, muss man ihn noch ein bisschen einklammern. Bist du bei Ohio State oder bist du bei Louisiana State University?
Boah, nur reden wir nur für College-Produktion.
Nee, ich würde schon auch sagen, was dann in der NFL danach passiert ist.
Oh, das ist nochmal schwieriger. Ich würde Standdatum jetzt gerade sagen, LSU hat die besseren Receiver in der NFL momentan.
Ja, das wollte ich nämlich
aber
sagen.
Aber für College Legacy würde ich Ohio State gerade nehmen. Also LSU musst du dir vorstellen, du hast ja Malik Nabers, Brian Thomas Jr., Jamar Chase, Justin Jefferson. Das sind alles irre.
Damals
auch noch Jarvis Landry und Odell Beckham Jr. Die Typen waren
ja
klar. Überkrank.
Die kannst du auch noch mit reinpacken, aber allein schon die vier, die du ganz am Anfang genannt hast. Namers, Thomas, Chase und Jefferson. Das ist ja schon ein Argument, was ja komplett reicht.
Es ist absolut irre, was die hatten. Aber dann zum Beispiel auch bei Ohio State. Hier ist wirklich das Beispiel. Garrett Wilson und Chris Olave haben sich entschieden, nicht im Bowl-Spiel zu spielen. Die waren dann halt einfach NFL Draft Ready, die wollten sich nicht verletzen. Die haben im Rose Bowl dann sich entschieden, nicht zu spielen. Ja, ist ein bisschen schade, denkt man sich. Aber dafür hast du Jackson Smith und Jigba, der für über 340 Yards geht und 3 Touchdowns mit 15 Catches. Dann hast du auch noch einen Marvin Harrison Jr. als Nummer 2 damals und einen Emeka Egbuka. Digga, was? Die haben 5 First Round NFL Wide Receivers da gehabt.
Ja, aber ich meine, wenn du aber jetzt allein vom Production noch in der NFL gehst, LSU. Wenn du jetzt, klar, wenn du die ganzen First-Round-Picks zählst, dann, ne, müssen wir nicht drüber reden. Dann ist es mehr oder weniger gleich, würde ich fast schon sagen. Also, müsste man recherchieren, aber tut sich nicht viel. Aber das ist auf jeden Fall so eine Debatte. Ich glaube aber, dass Ohio State in Zukunft, sagen wir jetzt so 2-3 Jahre weiterdenken, LSU den Rang ablaufen kann, was diese Debatte angeht. Langsam wendet sich das Blatt, würde ich sagen.
Das ist immer so eine Debatte. Aber dafür muss man auch sagen, LSU ist schon ein bisschen DBU, muss man sagen. Also DBs mit Derek Stingley, Grant Delpit, damals Tyrann Mathieu, all diese großartigen DBs, die haben auch schon auf der Defensivseite einiges.
Aber da kann man ja auch einen Case für machen, dass gerade wenn du mit solchen Leuten trainierst, dann die Wide Receiver die DBs besser machen und andersrum, oder nicht?
Ja, du wirst einfach besser.
Deswegen, wenn
du musst dir vorstellen,
du trainierst halt die ganze Woche gegen Justin Jefferson und halt Jamar Chase, dann bist du halt automatisch auch im Spiel auf alles vorbereitet, was kommen könnte. Weißt du, was ich meine? Also
genau. Ein 18-jähriger Derek Stingley als True Freshman musste jeden Tag im Training gegen Justin Jefferson und Jamar Chase antreten. Genau. Da wirst du einfach besser.
Ja, Fakt. Aber wir haben noch jemanden, der auch besser werden kann, denn der hat auch den Starting Spot bekommen. Sollen wir eine News weiterspringen gerade?
Ja, mach Hansi. Ich mag die Transition.
Ja, okay. Naja, aber das waren News, die sind heute tatsächlich rausgekommen. Also ich sage heute, weil wir nehmen Montag auf. Ihr wisst ja Bescheid, wir versuchen immer Montag aufzunehmen, damit wir Dienstagnacht schon um 0:01 direkt droppen können, dass ihr dienstags morgens zur Arbeit oder wo auch immer, wenn ihr gerade aufsteht, direkt BSU hören könnt. Deswegen, heute am Montag kam raus, Michigan hat ihren QB1 gefunden mit True Freshman Bryce Underwood mit ihrem neuen Starting Quarterback. Der ist 18 Jahre und 11 Tage alt. Das ist der jüngste Starting Quarterback bei Michigan jemals und auch einer der jüngsten Starting Quarterbacks im College Football generell gerade, würde ich mal so behaupten. Als True Freshman ist schon krass und dann schon bei Michigan. Also der Junge hat ordentlich Druck, aber ich mag den Move. Dominik, was sagst du dazu? Ist Bryce Underwood die richtige Antwort für Michigan als Freshman, ihn da jetzt reinzuwerfen? Oder könnte es zu viel Druck sein, dass er bei Michigan spielen muss und du sagst, na, ist vielleicht nicht die beste Option. Ein Jahr erstmal sitzen und Backup sein, hätte ihm auch gut getan. Was sagst du?
Ja, und Michigan ist eine Schule, die wirklich, wer auch immer der Beste ist, wird spielen. Wir werden ihn aufbauen. Er wird einfach weiter lernen und sich entwickeln, wenn er nicht bereit gewesen wäre. Aber er ist zu einem Grund einer der mit NIL höchst bezahlten Quarterbacks. Die haben ihm ja dieses 12 Millionen Dollar Paket angeboten. Hat sowas von überzeugt. Jetzt ist er wirklich der jüngste Starting Quarterback ever at Michigan Geschichte. Also ich glaube, es gab insgesamt 4 True Freshmen, die für Michigan jemals gestartet haben. Und er ist natürlich einer davon und mit Abstand der Jüngste. Der vor ihm Jüngste war Rick Leach in 1975. Das sind 50 Jahre her.
Ja.
Und er war nur ein All-American in Football und Basketball. Das war der letzte, der Jüngste, der gestartet hat. Und die Erwartungen sind natürlich hoch. Bryce Underwood hat auch richtig gut ausgeschaut in wie sagt man, Springball und allem vorher, die Videoclips, die man sieht. Und wenn Michigan jetzt einen Quarterback gefunden hat, weil letztes Jahr war es halt einfach nichts, die mussten den Ball die ganze Zeit rennen und dann konntest du dich als Defensive gut einstellen dafür. Aber wenn jetzt er richtig nice ausschaut, Michigan might be back. Die haben vielleicht keine Probleme mehr.
Hey, und? Ja, das kann sein. Und wir sehen ihn dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr in Frankfurt.
Das wäre
also geil. Ist auch natürlich cool, wenn wir Bryce Underwood dann als Quarterback sehen von Michigan gegen Western Michigan in Frankfurt nächstes Jahr. Also natürlich nicht diese Saison ist, aber dann nächste Saison, wenn wir knock on wood, wenn er natürlich weiter sich so gut entwickelt und dabei bleibt. Das waren somit die 2 größten News ja eigentlich. Wir haben jetzt über Ohio State geredet und Jeremiah Smith 2.0 mit Chris Henry Jr. und Bryce Underwood als Starting Quarterback von Michigan. Wir gehen noch ins 3,5 andere News rein. Und Dominik ist gerade schon heiß und will in eine andere News. Schieß los.
Ja.
Ich will dich nicht abhalten.
Ich sag's mal so. Das sind kleinere News, die aber immer große Auswirkungen haben.
Mhm.
Und man muss wirklich sagen, dass A, man sollte nicht immer glauben, alles, das im Internet steht. Und B, diesen Effekt von Media und die Attention, die manchmal Leute haben wollen, ob es TMZ ist oder wer auch immer. Man soll vorsichtig sein, weil man macht Leuten wirklich richtig Angst damit. Und eine kleine Geschichte, die aber groß wurde, weil es einfach kein Update gab für ein bisschen Zeit und Leute haben sich wirklich gewundert. Es war angeblich einfach ein Account auf dem Forum, der hat behauptet, dass er gut mit Kate Klubnik und seiner Familie und so ist und dass jetzt hat irgendwie er in einen Autounfall geraten ist und sehr, sehr schwer verletzt ist und dies und das. Das hat jemand auf Reddit gepostet, in dieser Clemson-Gruppe. Dann wurde es größer und größer und alle haben es mitgenommen. Seine eigene Mutter hat es dann bestätigt und gesagt, nein, da ist nichts, da ist überhaupt kein Autounfall, kein gar nichts gewesen. Alles ist gut, da ist wirklich nichts los. Wer hat diese Lüge erfunden quasi? Und dann musst du dir vorstellen, auf einmal hast du diese 2-3 Stunden, wo diese News rauskommen, wo einfach jemand richtig gelogen hat. Leute glauben es natürlich, denken sich, okay, das ist eine Quelle, das ist das, dies und das. Und auf einmal hast du so einen Einfluss auf jemanden. Weil jetzt stell dir vor, dass seine Mutter hätte ihn nicht erreichen können für eine Stunde oder so, weil er, keine Ahnung, im Training war. Und auf einmal macht sie sich riesen Sorgen, weil alle News-Artikel rufen sie an, fragen sie über einen Autounfall und so, obwohl da gar nichts war. Auf einmal hast du die Mutter sowas von beeinflusst und du denkst dir, wow, hey, jetzt das ist schon widerlich. Und man muss dann einfach sagen, ey, seid vorsichtig, glaubt nicht immer alles, aber ich habe diese News gesehen und es war wirklich ein kleines Ding, weil zum Glück ist da nichts passiert, zum Glück ist keine Verletzung da oder kein Autounfall und niemand muss davon irgendwie trauern oder so. Aber ist halt einfach immer schlimm, wenn man dann sowas sieht und denkt, ha Mann, das ist ein bisschen bitter.
Und vielleicht dazu, in der heutigen Zeit ist ja das Ding, klar, Medien müssen aufpassen, was sie verbreiten an Informationen und auch alles double-checken, fact-checken und so weiter. Aber in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass gerade bei Social Media, jeder kann irgendwas posten, publishen und irgendwie eine Welle schlagen mit irgendwelchen Sachen, die behauptet werden. Gerade jetzt nochmal mit künstlicher Intelligenz kommt noch da on top. Also es ist ja wirklich immer schwieriger zu gucken, was ist wirklich Fakt, was ist wirklich Lüge. Und deswegen, also seid auf der Hut und glaubt wirklich nicht alles, nicht mal auf Football bezogen, sondern generell alles. Also Double-Checken, Fact-Checken kann man heutzutage, glaube ich, nicht genug. Egal, was es für News sind, egal, mit was man sich beschäftigt. Und das ist, glaube ich, nur noch ein gutes, eine zu eins der guten Beispiele dafür, warum es wichtig ist, sich mit sowas zu beschäftigen und Fact zu checken und nicht alles zu glauben. Deswegen, also bizarre News im College Football. Wir haben noch zwei kleine Stories, wo wir kurz drauf eingehen. Einmal wollten wir noch über Lee Corso reden. Sagt wahrscheinlich den meisten von euch was. Und auch einmal kurz über Hawaii und Stanford und dem Kicker. Da gibt es auch noch eine lustige Story zu. Und danach gehen wir, wir haben noch gar nicht über Iowa State und Kansas State geredet, by the way. Wir sind schon jetzt voll in die News abgestiegen. Egal, machen wir gleich noch. Lass uns kurz zu Lee Corso kommen. Dominik, wer ist Lee Corso für Leute, die ihn vielleicht nicht kennen? Und was macht ihn so besonders?
Also, Lee Corso. Und ich versuche das zu sagen, ohne irgendwie zu emotional zu klingen oder biased oder so. Aber Lee Corso ist wirklich das Gesicht von College Football im Fernsehen. Punkt. Er ist jemand, der sich für über 30 Jahre dem Sport gewidmet hat und vor allem bei College Game Day einfach unglaublich viele Leute zum Lachen gebracht hat und diesen Sport grandios vertreten hat als wirklich Gesicht im Fernsehen, weil man merkt, er hat einfach nur so übelst viel Bock drauf gehabt, jedes Wochenende mit all seinen anderen Mitarbeitern rumzugehen und über College zu reden und diesen Sport von der Seitenlinie auch jedes Mal anzuschauen. Also er ist jemand, der hätte sich locker in der Box hocken können, nachdem er seine Predictions gemacht hat und ja einfach dieses Leben genossen hat. Nein, er steht aber einfach auf der Sideline, weil er so viel Bock hat, Football dort anzuschauen. Und er geht jetzt offiziell in Rente. Viele haben sich gefragt, warum kein College Game Day bei diesem großen Spiel war. Es waren ja zwei Ranked Teams. Und desto mehr Recherche man gemacht hat, desto mehr muss man einfach zugeben, es war sehr, sehr schlau von ESPN, einfach es um eine Woche zu versetzen. Ich glaube, trotzdem hat dieses Spiel sehr gute Media Coverage gekriegt, war auch sehr, sehr populär in den Medien in Amerika. Aber Lee Corso hat in 1996, das ist mein Geburtsjahr übrigens, angefangen mit dem Headgear-Pick. Das ist, wo er quasi entweder einen Helm oder von dem Maskott den Kopf anzieht, nachdem er ganz am Ende seine Prediction gemacht hat, wer dieses große Spiel für College Game Day gewinnt. Und manchmal trollt er natürlich seine Fans und nimmt jetzt, sagen wir mal, den Tiger von Auburn und jeder denkt sich, oh geil, er votet jetzt für Auburn und dann schmeißt er ihn weg und macht einen Alabama-Hut auf oder so. Also er spielt auch mit den Fans seinen Emotionen und er ist einfach so ein Showman. Übelst, übelst geil. Und er hat seinen ersten Headgear-Pick gemacht, als Ohio State in 1996 gespielt hat. Kirk Herbstreit, seine Freundin und ich glaube jetzige Frau, war ein Cheerleader bei Ohio State und er hat quasi ihn gefragt, weil er wusste, dass sie ein Cheerleader war. Sie hat es dann irgendwie dann weitergeleitet ans Mascot, die haben es erst abgelehnt, da haben sie mit dem AD gesprochen und so weiter, bis er endlich den Kopf von Brutus the Buckeye tragen durfte und Ohio State korrekt predicted hat in diesem Spiel.
Das sind crazy, crazy Inside Stories, ey. Und jetzt, was hast du schon gesagt? Und jetzt das letzte Spiel von ihm ist was?
Und das letzte Spiel kommt an diesem Wochenende natürlich aus Columbus, Ohio, at the Shoe, Texas at Ohio State. Es ist ja ein voller Kreis, der jetzt so beendet werden kann.
Das ist das Beste der ganzen Story, dass er einfach mit dem Spiel in Rente gehen kann, mit dem er angefangen hat. Das ist schon cool. Ja. Also ich glaube, es gibt den wenigen, egal in welchem Beruf man irgendwie ist, solche Full-Circle-Moments. So, das ist schon cool.
Dass die das einfach ihm dann auch so die Ehre geben und wirklich wissen, wisst ihr was, anstatt jetzt, dass wir versuchen, eine Woche vorher es anzufangen und irgendwie nach Irland rüberbringen oder irgend sowas. Ihr müsst euch auch vorstellen, dieser Mann ist 90 Jahre alt und ist immer noch so fähig, alle Leute zu entertainen mit seiner Positivität und so weiter im Fernsehen. Der Mann ist 90 Jahre alt. Er hat einen Rekord oder eine Bilanz mit dem Headgear-Pick von 286 korrekt zu 144 inkorrekt. Das ist irre, was dieser Mann fähig ist.
Das ist echt, das ist 2-1, ne? So. Also schon.
Ja, was 2-1? Und kann man machen. Wenn er Ohio State wieder pickt und mit Brutus the Buckeye korrekt seine Karriere beendet, ist es einfach unglaublich. Aber man muss jetzt auch noch sagen, viele kennen ja die Geschichte noch nicht, wo man kann es einfach nicht glauben, dass er jetzt halt mit 90 immer noch so ist. Aber das zeigt euch einfach den Willen und warum er so eine Figur ist für College Football und nicht nur als Entertainer, sondern auch als Mensch. Dass er viel Motivation bringt und Leute zum Lächeln bringt und in jeder Situation das Beste rausfindet. Und das war ein sehr, sehr schwieriger Tag in 2009. Das war auch kurz vor dem ich richtig bekannt wurde mit College Football. Aber dann, als ich natürlich dann reinkam, war es mir auch bewusst, was da mit ihm passiert ist. Und es war in 2009 und er hatte einen sehr, sehr schlimmen Schlaganfall. Mhm. Am Ende hatte er keine größeren Schaden. Also er konnte sich immer noch frei bewegen. Er hatte nicht irgendwie andere Konsequenzen, die sehr viele von einem Schlaganfall haben. Und er hat sich das Reden nochmal beibringen müssen. Und er hatte das im Mai, glaube ich, war es von 2009. Und er hat gesagt, hey, Woche 1, College Football, da bin ich fertig. Und werde es schaffen, im Fernsehen zu sein und meinen Pick Woche 1 wieder machen. Und das hat so vielen Leuten Motivation gegeben. Durch allem, was passieren konnte, hat er einfach diese Positivität gegeben, um andere Leute hochzutreiben. Und da muss man einfach sagen, Lee Corso ist eine Legende. Er hat College Football besser gemacht und er wird hundertprozentig fehlen, jedes andere Wochenende, wenn man College Football Game Day anmacht, dass man ihn da nicht sieht. Aber er ist eine lebende Legende. Ich habe auch schon eine witzige Story über ihn ein paar Mal erzählt. Ich habe auch nur eine gute Erfahrung mit ihm und ich muss halt echt vom Herzen sprechen, dass dieser Mann auch jemand ist, der mich motiviert hat, als Kommentator einzusteigen und vor der Kamera und allem, weil was er einfach gemacht hat, ist eins der besten Sachen überhaupt.
Hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen zu dieser Story. Also einschalten, letztes Mal College Game Day mit Lee Corso. Diesen Samstag Ohio State gegen die Texas Longhorns. So, letzte News. Wir haben noch eine lustige Story. Es geht auch um Kicker. Hawaii hatte jetzt in Week Zero letzten Samstag, es war Samstag später, also in Deutschland war es dann Samstag spätabends, meine ich, oder schon nachts. Hawaii hat Stanford geschlagen mit 23-20, Game-Winning Field Goal. Kannst du den Namen 100% aussprechen?
Hansei Matsuzawa.
Ja, ne? So, der hatte ein Game-Winning Field Goal und der hat eine lustige Story. Und Dominik kann ja einmal, ich lasse Dominik gleich einfach mal drüber reden, weil du bist ehemaliger Kicker und Utah State und so weiter. Aber danach habe ich eine wirklich interessante Frage. Aber schieß das mal los. Was war genau die Storyline? Und danach muss ich was fragen.
Also, Hansei Matsuzawa hat das Game-Winning Field Goal gemacht, 0 Sekunden auf der Uhr, um Stanford zu schlagen, auf der Insel in Hawaii, 23-20. Und er ist jemand, der hat mit 20 noch in einem Steakhouse gearbeitet als Bedienung. Und er hat noch keinerlei Ahnung von Football gehabt. Er war dann auf einem USA-Trip und hat dort Football im Fernsehen gesehen und war so begeistert, dass nachdem er dann zurückgekommen ist nach Japan, hat er sich Kicken beigebracht via YouTube. Also er hat einfach YouTube-Videos angeschaut und sich dort beigebracht, wie man kickt. Hat dann die Coaches von einem College in Ohio überzeugt, also Hocking College in Little Nelsonville, Ohio. Hey, kann ich für euch spielen? Ich bin ein Kicker, hier sind meine Videos. Rekrutiert sich quasi selber, aber konnte kein Wort Englisch sprechen. Mhm. Hat es irgendwie dahin geschafft, hat dort gekickt und im Sommer dieses Jahr hat er dann geschafft, rüber zu Hawaii zu transfern und jetzt im allerersten Spiel einen Game Winner gemacht. Und dann in der Pressekonferenz, natürlich wurde er gefragt, hey, hast du mehr Druck, so einen Game Winner jetzt zu kicken, vor allem weil du vor größeren Kulissen spielst und dies und das. Zudem er dann einfach antwortet, er war mehr nervös, jetzt hat auf Englisch diese Fragen zu beantworten, als den Game Winning Kick zu machen.
Das ist stark, das ist stark. Also an sich schon eine geile Story, aber ich muss ganz ehrlich fragen, und das ist perfekt, dass ich dich hier habe als ehemaligen College-Kicker und NFL-Kicker. Er ist ja nicht der Erste, von dem man hört, dass er Kicking von YouTube gelernt hat. So, und ich frage mich, das ist eine erste Frage, was für ein YouTube-Video gibt es auf YouTube irgendwo da draußen, dass verschiedene Kicker gucken, wie zum Beispiel er, Lenny Krieg zum Beispiel auch, der hat auch Kicking mit YouTube gelernt, dass man auf einmal so gut, also klar, du brauchst Talent dafür und so weiter, aber es muss doch irgendwo ein geheimes YouTube-Video geben, wo man Kicking lernt, damit man auf einmal College und NFL zocken kann. Das ist so unglaublich. Warum kann man Kicking auf YouTube so gut lernen? Klar, man braucht Talent und so weiter, aber ist das ein Ding und könnte man das mit anderen Positionen auch? Oder sagst du, rein Kicking eignet sich dafür? Und warum?
Nee, also es ist einfach jetzt, wenn du drauf gehst und How to Kick a Field Goal, da kommen sehr viele. Du hast sehr viele Leute, die das dann sehr leicht erklären können, wie man Field Goal kickt, wie man die Technik macht und so weiter. Also Cole's Kicking zum Beispiel hat ein paar gute Videos. Ein Kumpel von mir, Caden Novikov, hat ein paar große Videos, wo man einfach es zeigen kann, es ist wie Golf. Du brauchst halt nur den richtigen Schwung dafür, den musst du selber rausfinden. Sehr viele spielen ja Fußball oder irgendeine Art von Ballsport, wo man den Ball kicken kann und sich schon so auskennt. Und dann hast du jetzt auf einmal eine leichte Anleitung von, du nimmst 3 Schritte nach hinten, wo du dich comfortable fühlst von Distanz, 2 Schritte nach links, wenn du rechtsfüßig bist, 2 Schritte nach rechts, wenn du linksfüßig bist, dann ist der Ball vor dir und das Ziel ist es einfach, durch die Stange zu kicken. Es ist ja in dem Prinzip eine leichte Anweisung. Und dann kannst du das so oft hintereinander machen, bis du wirklich ein Gefühl dafür hast. Und dann gehst du in den nächsten Schritt herein von, okay, was ist wirklich die Technik? Wie kann ich den Wind spielen? Was sind die verschiedenen Art von Kicks, die ich dann brauche? Wann kann ich ihn höher kicken? Wann soll ich ihn niedriger kicken mit Wind? Und so weiter und so fort. Dann kannst du halt immer ein bisschen mehr davon lernen. Aber das Prinzip ist, du kannst wirklich so ein 5-Minuten-Video anschauen, wissen, wo du ungefähr den Ball kicken solltest, also dass du dann die richtige Höhe und so kriegst. Und die dann denken, ja, das will ich besser machen. Und dann hast du auf einmal schon die leichten Anweisungen und kannst es so schaffen. Aber trotzdem, es ist nicht leicht, weil Game-Settings sind komplett anders.
Das ist auch nicht gemeint, aber du sagst aber trotzdem, Kicking ist mit Abstand die Position, bei der man durch YouTube auch zumindest die Fundamentals sehr gut lernen kann.
100%. Weil am Ende des Tages als Kicker, du tust ja diese eine Sache und bist unabhängig fast von anderen Leuten. Zum Beispiel, du kannst alleine so gut werden als Kicker, ohne jemals ein Spiel gespielt zu haben oder irgendwas zu tun, wo dann das Setting nicht so anders ist. Wenn ich jetzt als Quarterback da reingehen würde und versuche, hey, ich kann den Ball perfekt werfen, ich habe den besten Spiral aller Zeiten, ich bin so passgenau, ich weiß genau, wo jeder Ball hingeht. Ich könnte keinen Receiver zu weit nach vorne leaden oder den Ball hinter ihn schmeißen, was auch immer. Könnte man ja auch machen, cool. Aber am Ende des Tages ist ein Spiel nicht so, weil du hast 11 andere Leute auf der gegnerischen Seite, 4 davon meistens versuchen dich zu töten bei jedem einzelnen Spielzug, weil die mit einem Pass-Rush da ankommen wollen. Deine Spielzüge musst du auch in- und auswendig lernen und auf einmal hast du so viele andere Faktoren, die drauf hinzukommen, wo es dann halt nicht mehr so leicht ist. Wobei bei Kicken, du hast einen Snapper, er snappt ihn zum Holder, der Holder macht den Ball dann genau da auf den Spot, wo du willst. Und du musst den einfach innerhalb 1,3 Sekunden kicken, sonst ist er geblockt. Also nimm deine Routine, schaff es zum Ball innerhalb 1,3 Sekunden und das war's. Mhm.
Ja, also du machst es schon, glaube ich, gerade ein bisschen einfacher, als es eigentlich ist in der Beschreibung von Kicking.
Ja,
aber
ja,
ich glaube, jeder hat verstanden, was du genau meinst mit, du bist halt einfach, du kannst diese Routinen, die du in dem Spiel brauchst, auch im Training einfacher inszenieren, sage ich mal, als wenn du jetzt Quarterback bist, der halt trainiert oder halt im richtigen Spiel spielt. So. Das ist halt, das genau. ist der große Unterschied. Und deswegen, ich habe genau verstanden, was du damit meinst. Und ich wollte nicht sagen, mach jetzt Kicking nicht jetzt kleiner, als es eigentlich ist, weil das ist immer noch total anstrengend und absurde Leistung. Aber nee, fand ich nur eine interessante Frage, weil man kennt ja echt viele, auch gerade internationale Kicker, die durch YouTube erstmal ins Kicking reingekommen sind und sich einen Namen gemacht haben. Das ist schon interessant. Also vielleicht, ey, falls irgendwer zuhört, der noch jung ist, der Fußball spielt oder so, macht's einfach mal, testet es aus und vielleicht spielt ihr irgendwann College Football als Kicker. You never know. You never
hey,
know.
Let's go.
So, lass uns kurz noch, wir haben eben schon 1000 Jahre über Dublin geredet, aber ohne über Spiel zu reden eigentlich. Wir sind direkt in die News eingestiegen. Lass uns kurz noch über den former Gaddon reden. Number 17 ranked Kansas State war in Dublin und hat gegen Iowa State gespielt, Number 22 ranked. Das war von Kansas State ein Heimspiel theoretisch. Also Heimspiel, Anführungszeichen, ihr wisst ja, wie es bei International Games ist, aber theoretisch war es von K-State ein Heimspiel. Und das Spiel war schon knapp, dass der letztendliche Score uns sehr an letztes Jahr dran erinnert, als Florida State verloren hat, auch 24-21. Also es war echt gegen Georgia Tech, sorry, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Deswegen, also war schon ein familiar Score, hat man auch überall auf Twitter, überall auf Instagram gelesen, das war auch dann so ein Ding irgendwie, dass man in Irland nur 24-21 spielen kann, aber es war entertaining, es war ein geiles Spiel, Dominik war in der Seitenlinie, da haben wir ein View von gleich, ich war oben in den Stands, hab mir das von da angeguckt, ich finde ein bisschen so Football gucke ich lieber von da, dann hast du einen guten Überblick. Dominik war zu begeistert, der ist an der Seitenlinie geblieben, ist auch geil. Aber wie war das Spiel, Dominik, von der Seitenlinie? Du warst ja bei K-State an der Seitenlinie unten. Bei deinem alten Headcoach, der jetzt OC bei K-State war, der ist auch noch getroffen, haben wir noch gar nicht erzählt, war ja auch die Reunion mit ihm und seiner Frau. Aber was war so die Stimmung bei K-State vor dem Spiel und wie hat sich die Stimmung vielleicht auch im Spiel dann entwickelt an der Seitenlinie?
Boah, das Ding ist, also ich habe mit Coach Wells geredet, alles ist gut und in dem Spiel, ich gehe mal jetzt einen Schritt weiter. Es war sehr frustrierend dann zu sehen, also auf den sozialen Medien, einfach, dass Leute so richtig gegen Avery Johnson gehatet haben. Mhm. Wo ich mir dachte, der Typ hatte 3 Total Touchdowns von den 21 Punkten, 1 Rushing, 2 Passing.
Genau, du redest gerade von Quarterback Kansas State. Nur für alle.
Genau. Hat eigentlich ein relativ gutes Spiel gehabt, vor allem wetterbedingt. Den ersten Quarter hast du ja rausschmeißen können. Da hat es ja so strömend geregnet. Mhm. Und ich habe es Hansi vor dem Spiel gesagt, vor allem mit Kickern, das ist so ein mentaler Kopfweh, wenn du jetzt dich aufwärmst, es regnet, die Bälle werden alle nass, dann ist es Sonnenschein, 10 Minuten vor Kickoff. Jetzt sind die Bälle ein bisschen wieder trocken, aber die sind trotzdem noch heavy. Jetzt hast du nicht mehr das gleiche Equipment, weil jetzt bist du ein bisschen aufgewärmt, du denkst dir, okay, jetzt geht's wieder, alles in Ordnung. Und dann 5 Minuten später regnet es wieder in Strömen und alles ist wieder nass. Und jetzt musst du dich wieder für ein Regenspiel vorbereiten. Mhm. Und das ist so ein Kopfweh, vor allem für sehr viele, dass wir dann direkt beim ersten Special Teams Play außer dem Kickoff gesehen haben. Und das war ein Punt von Iowa State, wo Dylan Edwards, richtig guter Running Back und Punt Returner, einfach direkt den ersten Punt gemacht hat und sich dabei auch noch am Knöchel verletzt hat. Und dann war er out for game.
Boah. Ja, das war schon ein hartes Spiel. Also ich habe auch viele neben mir in den Stands gehört, ja, Kansas State will das Spiel nicht gewinnen, die werfen das weg, zu viele Turnover. Aber wir haben ja auch schon in der Preview letzte Folge drüber geredet. Erst einmal Travel. Das zweite Argument, es ist das erste Spiel von beiden Teams in der Saison. So, und wir haben ja schon gesagt, große Fehler sind natürlich wahrscheinlicher Anfang der Saison, als wenn du schon im Groove bist, irgendwie in Woche 4, 5, 6. So, also wir haben ja schon irgendwo erwartet, dass irgendwelche größeren Fehler passieren, aber dass K-State halt direkt im ersten Quarter damit anfängt und sofort Iowa State, es war sogar Red Zone direkt, ne? War das nicht sogar in der eigenen, war das irgendwie nicht in der 15, 18-Yard-Linie oder sowas, dass sie den Ball gemacht
ja,
hat?
Ja, Iowa State hatte direkt den Ball first and goal dann.
Ja, genau, das meine ich ja. Das war ja direkt, war das sogar Goal, ja, siehst du. Also, das war super nah an der eigenen Endzone. Also, ja, also K-State, man kann unterm Strich sagen, 24-21, ja, es war super knapp, aber K-State hat einfach durch die Turnover, die sie gemacht haben, und ich erinnere mich auch an die Fast Interception, also die Turnovers, die sie nicht gemacht haben, die sie eigentlich hätten machen sollen, haben sie das Spiel im Endeffekt verloren. So, das kann man denke ich mal so fest.
Ja. Und was ich dafür auch noch sage, ist, es war ein Wash im Turnover-Battle. Beide hatten 2 Turnovers jeweils. Aber Kansas State war 0-3 bei Fourth-Down-Versuchen. Das sind für mich 3 Turnover. Du kannst nicht 100%. Fourth Down haben und dann so oft hintereinander einfach gestoppt werden. Einmal war es ein 4. und 1 an der 7-Yard-Line von Iowa State. Kriegen kein 1 Yard. Scheiße. Dann hast du ein längeres, ein 4th and 9 von der 33-Yard-Line. Wären 51-Yard-Field-Goal gewesen, so gegen. Und versuchen den Ball zu werfen. Incomplete, kein Ding. Aber dann am Ende, es steht 17-14. Du bist auf der eigenen 30-Yard-Line. Du brauchst 1 Yard. Und Avery Johnson, und ich weiß, es ist sehr, sehr umstritten. Es war ein guter Spielzug eigentlich, aber ich muss noch mal anschauen. Ich glaube, der Tight End hat einfach gewifft bei seinem Block.
Was heißt das genau für alle, die zuhören? Sag das nochmal, was es
ist. Dass er seinen Block nicht, dass er seinen Block verpasst hat halt quasi. Er konnte seinen Mann nicht decken, sein Mann geht Innenseite rein und ist dann quasi frei und kann dann versuchen, den Tackle zu machen. Und dann war es halt sehr umstritten, hat er die Linie überquert, sein Körper scheinte drüber zu sein, aber wo war der Ball und so? Und dann war er am Ende short und haben quasi Iowa State am Ende den Ball gegeben an der Kansas State 30-Yard-Line.
Und du musst dazu sagen, Iowa State genau andersrum hat ja so das Spiel gewonnen. Also die waren ja dann in der Red Zone, ich glaube es war 3, glaube ich. Ich glaube es war 3.
Ja.
Und dann war so, okay, shit, kicken jetzt das Field Goal und machen daraus halt, was wäre das dann gewesen?
Ein 6-Punkte-Spiel.
Ein 6-Punkte-Spiel, genau. Oder ist es halt, okay, shit, wir gehen jetzt dafür und sind halt dann first and go oder machen halt einen Touchdown. Und dann war das halt echt ein geiler Spielzug, muss man auch noch dazu sagen, wo es dann ja, direkt zum Touchdown geführt hat. Also, der hat, wie du schon sagst, diese kritischen Downs, Fourth Downs gerade, gingen halt auch in Richtung Iowa State und nicht und genau nicht Richtung K-State. Und die Turnover, muss man auch noch dazu sagen, klar, es war 2-2, aber die Turnover von K-State, kannst du auch noch ein Argument dafür machen, dass die kostbarer waren, weil die immer wieder, also beide in einer guten Feldposition für Iowa State geführt haben. Also dazu geführt haben, dass Iowa State halt eine geile Feldposition hatte. Und klar, wenn du Turner warst und du hast direkt First and Goal, also besser geht's ja gefühlt nicht. Außer du machst direkt einen Pick 6 oder so.
Ja, aber Iowa State hatte ja dann auch den Fumble, nachdem sie den Turnover hatten. Also von Kansas State.
Ja, ich meine ja Fumble, also ich meine ja 2-2, aber trotzdem, ich meine, wenn du nur auf die Feldposition achtest.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber dann Iowa State hat ja den Ball innerhalb der 10 Yard Line gekriegt und dann haben sie diesen Pitch-Toss gehabt.
Ja, also direkt zurückgefummelt, ja, das war auch.
Genau. Ja. Aber ich gehe da nochmal zurück auf, was du gesagt hast, dieses 4. und 3. Ich war auf der Seitenlinie und sehe, dass die dann dafür gehen. Und ich dachte mir, das ist einfach der beste Weg und die beste Entscheidung damit zu machen. Mhm. Weil am Ende des Tages dachte ich einfach, Kansas State hat es ein bisschen mismanaged mit den Timeouts und so, wo die dann halt quasi wirklich so gespielt haben und gesagt haben, wenn jetzt irgendwie Iowa State einen First Down kriegt, dann haben die das Spiel gewonnen. Weil dann geht es zur 2-Minute-Warning und dann war einfach keine Zeit mehr übrig, die zu stoppen. Du kannst 3-mal abknien, Spiel ist vorbei. Die haben es dann darauf gespielt. Spielstand 24-21, jetzt ist es ein 4. und 3, was sehr, sehr machbar ist. Analytics sagen dir auch, geh dafür. Weil jetzt musst du dir vorstellen, dann hat dein gegnerisches Team keine Timeouts. Ja, du hast das 2-Minute-Warning noch, aber du musst runtergehen und kannst mit einem Field-Goal es zu Overtime bringen. Aber theoretisch, wenn wir jetzt kicken und den reinmachen, ist bei Kansas State immer noch das gleiche Szenario, dass die mit einem Touchdown gewinnen. Heißt, in beiden Szenarios, Kansas State gewinnt mit einem Touchdown, aber in einem davon können sie es nur ausgleichen, in den anderen verlieren sie sehr wahrscheinlich. Dann kippt es quasi mehr auf, geh dafür, die haben keine Timeouts danach mehr, Zeit läuft runter, Spiel ist gewonnen, im Vergleich zu, jetzt hat deine Defensive 2 große Touchdowns gerade aufgegeben. Kansas State und Avery Johnson scheint mehr und mehr jetzt ins Rollen zu kommen. Mhm. Warum willst du überhaupt denen den Ball zurückgeben, wenn du eine Chance hast, das Spiel jetzt zu gewinnen? Ja. Da muss ich Coach Campbell richtig den Lob dafür geben. Sehr, sehr viele Coaches wären da passiv gewesen, aber er hat im richtigen Zeitpunkt auch den richtigen Play rausgehauen.
Er hat den Dan
Campbell. Und damit hat Iowa State einfach gewonnen.
Ja. Aber ey, stimmt, ich habe eben Bullshit geredet. Es war ja kein Touchdown, sondern es war fast ein Touchdown.
Und ja, dann ist jetzt zur halben Yardlinie.
Genau, und dann so. Wurde er wieder zurückgepfiffen und dann haben sie abgekniet und es war 24-21 ist geblieben. Es hätte ja 30-20 sein können mit PAT, dann 31-20. Aber das war nämlich das Ding, weil ich war nur so, okay, Touchdown. Und dann haben Samuels angeschaut und wir haben gar nicht verstanden, weil wir saßen auf der komplett anderen Seite und haben das halt gar nicht richtig sehen können. Und waren nur so, okay, shit, Touchdown, okay, die haben verloren. Deswegen war das gerade noch so krass in meinem Kopf. Aber ja, klar, war ja dann an der halben Yardlinie und dann konnten sie abknien so. Aber war dann ja auch egal, weil Fourth Down zum First Down gemacht und wie du schon sagst, keine Timeouts waren mehr da und dann konntest du einfach abknien. Ne? Also war dann ja im Endeffekt egal, ob du 24-21 oder halt 31-20 gewinnst. Resultat ist immer noch der Sieg. Ne?
Ja.
Crazy. Ja,
aber hey, dieses Spiel gibt es seit 109 Jahren hintereinander, seit 1917. The Farmageddon, das ist längste ausgeführte Rivalspiel. Also das hat 109 Jahre hintereinander stattgefunden. Der Gewinner kriegt Korn. Gutes Korn, eine gute Ernte.
Das längste Rivalspiel, würdest du sagen?
Ja, das längste hintereinander gespielte Rivalspiel.
Das ist, boah, das muss ich nochmal gucken, weil ich glaube, wo habe ich das denn letztens gelesen, dass Alabama und LSU ist erstmal irgendwie 1875, 1880 oder so.
Kann sein, dass das erste Spiel oder das Rivalspiel, das das älteste ist, aber das längste hintereinander geführte. Ja,
das kann wahrscheinlich sein, dass irgendwie Alabama, LSU das irgendwie mal ein Jahr ausgesetzt haben oder so.
Ja.
Das kann sein. Aber wird schon, also selbst wenn es nicht, aber 109 Jahre hintereinander ist crazy. Also jedes Jahr hast du dieses Matchup für 109 Jahre. Also und deswegen war es schon krass, mal dabei gewesen zu sein, geiles Matchup. Das erste Matchup in Dublin jemals, wo beide Teams ranked waren, auch nice. Das ist ja auch erstmal ein krass, also Matchups, wo beide Teams ranked sind, ist halt immer gut. Da weißt du ja gut, beide Teams sind halt Top 25, die kämpfen halt wirklich, die sind halt so Top Creme de la Creme des College Football. Deswegen war auf jeden Fall geil, dabei gewesen zu sein. Das Wochenende war brutal, wir haben am Anfang schon krasse Stories erzählt. Wir wollen jetzt noch, bevor wir zu Woche 1 gehen und so ein bisschen auf das Wochenende schauen, auf den Super Saturday, ich nenne es einfach mal Super Saturday, weil da kommen so viele Spiele auf uns zu, die sind brutal. Wir gehen gleich drauf ein. Bevor wir dazu kommen, es ist ja im Endeffekt jetzt die letzte Folge, bevor wir so richtig mit College Football loslegen, bevor wir so richtig in diesen wöchentlichen Modus kommen, alle Teams spielen, es geht um alles, Regular Season und so weiter und so fort. Davor müssen wir über die Heisman Hopefuls reden. Also, welche einzelnen Spieler sind gerade am wahrscheinlichsten, sage ich jetzt mal, die Heisman, also die Heisman zu gewinnen, heißt im Endeffekt MVP zu werden. Für euch, die vielleicht, also für manche, die es vielleicht nicht verstehen, was die Heisman Trophy ist, ist wie die MVP-Trophäe, also der Most Valuable Player im College Football. Und wir haben mal so ein bisschen rausgesucht, wer gerade da so oben steht und wollen beide mal davon einen rausnehmen. Bevor wir das machen, lese ich einmal kurz vor, wer in der Top 8, und wir haben noch einen Honorable Mention, aktuell ist auf dieser Liste. Auf Nummer 1, Arch Manning, Quarterback Texas. Nummer 2, Quarterback Kate Klubnik, Clemson. Dann hast du Garrett Nussmeier, Quarterback Louisiana State, also LSU. Jeremiah Smith, Ohio State. Jeremiah Love, Notre Dame. Dann hast du Lenore Sellers, South Carolina. Ryan Williams, Wide Receiver Alabama. Und Drew Allar, Penn State. Honorable Mention, wir haben schon über ihn geredet. Bryce Underwood, Quarterback Michigan. Der ist auch schon damit drauf, obwohl er True Freshman ist und 18 Jahre alt. So gut ist der Typ nämlich. Jetzt die Frage, willst du anfangen, Dominik, und deinen Heisman picken für die Saison? Und wir gehen am Ende der Saison darauf ein und gucken, wen wir genommen haben und wer näher dran war oder wer vielleicht sogar richtig lag. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Oh, ich lass dich mal anfangen.
Ja, okay. Ich hab länger drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich saß eben, hab gedacht, shit, es gibt für mich ein obvious choice, also eine offensichtliche Wahl, eine Wahl, wo ich sage, den würde ich gerne nehmen, aber es ist mehr so ein Dark Horse. Darf ich beide Cases machen oder muss ich mich komplett entscheiden?
Mach beide Cases, Hansi. Du darfst beide Cases machen.
Okay, aber ich mach mal beide Cases und versuche mich dann am Ende wirklich final zu entscheiden. Ich fange mal mit dem Obvious-Spieler an. Arch Manning. So. Die Frage ist für mich nur bei Arch Manning, wird er in seiner ersten Saison als Fulltime-Starter bei Texas dem Druck gerecht? Ich glaube schon, weil er ist einfach dazu aufgewachsen und geboren worden, gefühlt Quarterback bei Texas zu werden. Also nicht Texas, aber Quarterback generell zu werden. Ob es in Texas war oder irgendwo anders, aber auf jeden Fall geboren, Quarterback zu werden. Und Das liegt in seinen Genen, das liegt daran, wie er aufgewachsen ist. Du hast Peyton Manning, Eli Manning als Mentoren im Endeffekt. Archie Manning, sein Großvater. Also, du hast so viele Spieler um dich herum, ehemalige Spieler, Hall of Famer, die dir helfen, nicht nur das Spiel so zu machen, sondern auch mental zu meistern, als Quarterback auch mit diesem Druck umzugehen. Deswegen würde ich schon sagen, dass Archie Manning derjenige ist, der zu Recht diese Liste anführt. So, da kann man 100% einen Case zu machen. Aber ich bin ganz ehrlich, und ich war vorher schon Fan, aber ich bin noch mehr Fan geworden, als ich die Serie Any Given Saturday angefangen habe. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 5 oder so. Heute wird die auf jeden Fall zu Ende geschaut noch. Ich bin echt ein richtig großer Fan von Lenore Sellers. Bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Nicht nur, was South Carolina mit diesem Team macht, so, und was in der Offensive rumläuft, so, generell, aber was Lenore Sellers einfach, was es für ein Typ ist, so. Weißt du, sitzt in Interviews mit Brille, richtig down to earth, so, also bei ihm würde ich mir einfach nur wünschen, er würde sie gewinnen. Weißt du, wie ich das meine? Er hat zwar auch alle Tools dazu, ist aber noch mega, mega jung, muss man dazu sagen. Aber gleichzeitig, ich würde es ihm einfach gönnen, und der Typ hat einfach so viel Potenzial. Ich meine, es gibt viele Quarterbacks, junge Quarterbacks, gerade im College Football, die sehr, sehr viel Potenzial haben. Und bei ihm finde ich es geil, dass er auf Nummer 6 auf dieser Liste ist, die rausgekommen ist. Und das wäre für mich so ein Wunschkandidat, wenn ich mir jemanden wünschen würde. Aber natürlich weiß ich auch, es ist mit dem Team und mit den Waffen, die er hat natürlich nicht die Waffen, die jetzt einen Arch Manning hat. Oder die, weiß ich nicht. Oder jetzt, klar, wir reden dann auch noch nicht nur Quarterbacks hier, die vielleicht auch jetzt, ne, Jeremiah Smith zum Beispiel für sich, also bei Ohio State, kann einen eigenen Case machen. Der braucht jetzt nicht irgendwie 20 andere Wide Receiver und einen Running Back und eine Offensive Line um sich rum, um jetzt unbedingt erfolgreich zu sein. Das geht vielleicht auch etwas einfacher so. Als Quarterback bist du ja noch mehr angewiesen auf im Prinzip alle Positionen. Deswegen, Lenore Sellers wäre schon für mich der Wunschkandidat. Aber ich entscheide mich aber für Arch Manning. Ist obvious, ich weiß, ist langweilig. Aber ich gehe mit Arch Manning. Aber kommt mir nicht an, wenn es dann doch am Ende Lenore Sellers geworden ist.
Alright, ich mag's. Ich mag Lenore auch. Du weißt, ich habe richtig Bock auf die South Carolina Gamecocks. Yes, ich finde die übelst mega.
Ich weiß eh, wen du nimmst.
Da hoffe ich auch. Ey. Er steht auf der Nummer 4. Er trägt die Nummer 4.
Ist auch so klar.
Wenn er für 4 Jahre im College Football bleiben würde, würde er auch 4 National Championships gewinnen.
Damn.
Der Typ ist für mich jemand, wo man wirklich sagen müsste, trade ich hoch und gib einiges auf, um an die Nummer 1 Stelle in 2026, 27, also ich glaube 27 ist der Draft, aber 26, 27 Saison, wo ich dann wirklich tanken würde und denke, ich will diesen Typen an Nummer 1 haben, weil das ist, wir reden von wirklich einem Generational-Spieler. Jeremiah Smith wird dieses Jahr so übertrieben geil spielen. Ich hoffe einfach, also ich knock on wood hier, dass er sich nicht verletzt oder irgendwas Dummes passiert. Also ich würde ernsthaft so bedenken, ey, du brauchst ein neues Knie, nimm meins. Du brauchst einen Arm, nimm meinen. Einfach, weil der so übertrieben gut ist, will ich auch einfach diese Greatness sehen. Und es gab ein paar richtig gute Zitate, nachdem Julian Sayen natürlich announced wurde als Starting Quarterback für Ohio State. Und die sagen, ey, du hast einen Lamborghini, du musst ihn einfach nur gerade halten. Der ist auf Cruise Control. Mach einfach nur sicher, dass der gerade ist. Weil du hast Jeremiah Smith, du weißt, du hast ihn. 1 gegen 2, 1 gegen 3, 1 gegen 4, 1 gegen 11, ist mir egal, schmeiß ihm das Ding bitte.
Ja, also und mir war schon klar, also ich wusste schon, wenn du anfängst, nimmst du ihn. Ich habe nicht deswegen jetzt Arch Manning oder Lenore Sellers genommen, so. Ich bin immer noch der Meinung, aber ich fühl's auf jeden Fall auch. Gut, wir müssen dazu sagen, du kannst für alle Spieler, die auf dieser Liste sind, irgendwie einen Case bauen, dass sie das schaffen könnten, ja, Heisman zu gewinnen.
Alle sind Top-Spieler. Ich würde sagen, von all diesen Spielern, der sich die Heisman einfach selber gewinnen kann mit konstanter Leistung und einfach, wenn er der Hauptspieler ist und einfach dieses Team in die Playoffs bringt und sagen wir mal 11-1 oder 12-0, wenn das Team so eine Bilanz hat, hat er auch für mich auch die Heisman gewonnen, das ist Garrett Nussmeier. Wenn er bei LSU mit diesem geisteskranken Schedule, den die haben, wenn der da 11-1 oder 12-0 geht, gib ihm die Heisman. Da ist
und
mir auch
nur,
alles andere egal.
Und nicht nur Schedule, sondern auch alles drumherum. Also er ist ja wirklich dann so der Most Valuable Player im Sinne von, er ist der Spieler, der sein Team am meisten alleine besser macht. So. Ja. Weißt du, also, was ich meine? Also wenn das gerade Sinn macht, was ich gesagt habe. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will. Er hat den meisten Impact als einzelner Spieler auf sein Team im Sinne von, er ist halt so viel besser als alles, was noch da so rumläuft, offensiv. So, und er macht halt alles
aber
so
das,
viel
das,
da gebe ich dir recht.
Das ist das Ding. LSU hat ein krasses Roster auch immer noch. Du weißt, dass sie jetzt die nächsten paar richtig guten Receiver und so etablieren, aber einfach das Schedule, das die haben. Weil die haben gefühlt, und das ist ja immer das Bias im College, wenn du in diesen Big-Time-Games bist, schauen sich all die Scouts natürlich all die Spiele an. Und wenn du halt gegen Alabama und Co. spielst und in Woche 1 auch auswärts bei Clemson, dann kannst du direkt sagen, ey, ich habe jetzt halt bei Clemson Woche 1 gewonnen. Ich habe gegen Alabama gewonnen, gegen Texas, sagen wir mal. Also du kannst da wirklich sagen, du spielst in der besten Conference, du bist der beste Spieler und der Grund, warum LSU vielleicht im Championship-Spiel steht und so, da kannst du auch einen sehr guten Case für dich selber machen als Heisman. Ich gebe dir aber auch noch einen Namen, weil ich glaube, jedes Jahr schafft es ein Defensivspieler irgendwie da in diese Liste zu kommen. Die werden disrespected vor der Saison, aber innerhalb der Saison, Defense wins Championships und vor allem Pass Rushers get paid. Mich würde es nicht überraschen, wenn wir einen Sprung sehen von Dylan Stewart, der Edge von South Carolina. Der war letztes Jahr schon so dominant. Und wenn er dieses Jahr sich nochmal verbessert hat und seine Technik ein bisschen refiniert hat, musst du dir vorstellen, der war so raw letztes Jahr.
Und der hatte schon,
der war trotzdem der beste
Plays,
defensive Spieler.
Also der hat er ja, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr irgendwie YouTube und dann seinen Namen eingibt, was da für Plays dabei waren, wo du dir denkst, so, wie ist er gerade von links nach rechts gesprungen? So, er ist immer so, du schnippst so und er ist so 3 Meter weiter. Das ist so absurd bei diesem Spieler. Das ist auch so, man kann gar nicht erklären, was man da sieht, wie das überhaupt physisch möglich ist. So. Also das ist halt so eine Art von Spieler, wenn man ihn beschreiben sollte, würde ich sagen.
Ja, der Typ ist einfach absolut irre. Da muss man es einfach sagen, hey, da hoffe ich, dass er diesen nächsten Sprung schafft und dass er als Defensivspieler da auch irgendwie so ein bisschen Neues macht. Vor allem, du bist in der SEC, South Carolina ist ein gutes Team. Mal schauen, was da alles passiert. Aber was passiert?
Let's go, Hansi. Up to preview.
Ich will einfach nur, dass es Samstag ist. Ich will das letzte College Game Day genießen. Ich will weinen wegen dem Abschied von DiCorso. Ich will einfach die Freude haben, wenn ich um 18 Uhr durch die US TV Now Subscription, falls Leute wissen wollen, wie man College Football hier schaut, US TV Now Subscription, ihr könnt einen Day Pass holen oder den monatlichen Pass für 29 Euro pro Monat und damit könnt ihr amerikanisches TV anschauen. Und um 18 Uhr einfach dieses wunderschöne Stadion in Columbus, Ohio sehen, The Shoe, wo die Nummer 3, The Ohio State University, The National Champions, zu Hause gegen Texas und Arch Manning spielen. Digga, ich kann nicht drauf warten. Alles soll diese Woche so schnell vorbeigehen, weil ich will einfach nur Football am Samstag vor dem TV einfach nur anschauen.
Ja, also da sind Spiele dabei. So, lass uns da mal durchgehen. Wir haben jetzt schon über eine Stunde gelabert. Ich würde sagen, ich stelle kurz das Matchup vor und du gibst deine eine Top-Storyline für das Spiel als Preview, worauf man achten soll, worauf man sich freuen kann. Alright? Erstes Spiel, wir haben gerade schon gesagt, 30.08., also jetzt Samstag, 18 Uhr Kick-off, deutsche Zeit. Also wirklich perfekt für alle, die aus Deutschland College Football gucken. Eigentlich das beste Spiel zur besten Zeit. Texas Longhorns at Ohio State, Buckeyes, 18 Uhr. Du hast schon gesagt, über US TV Now kann man das gucken, kein Problem. Dominik, was ist für dich die Top-Storyline, worauf man sich freuen kann, worauf man achten sollte, wenn man hier einschaltet?
Du hast die zwei besten Roster im College Football. Texas gibt angeblich 30 bis 40 Millionen aus für ihr Roster durch NIL-Geld dieses Jahr. Ohio State ebenfalls. Die sind auch weiterhin ganz, ganz vorne. Du hast Arch Manning gegen Julian Sain. Beides als wirklich zum ersten Mal Hauptstarter in ihrer University. Dürfen im allerersten Spiel gegeneinander spielen in einem QB-Battle von einfach so großen Implikationen. Und das könnte eine Preview für die National Championship sein. Mhm. Es ist die Revanche vom Halbfinale von letzten Jahr. Zum Beispiel ein Jeremiah Smith hatte nur 4 Yards letztes Jahr gegen Texas Longhorns, weil die ihn getriple-teamed haben und gebracketed haben.
Was war da los mit deinem Heisman-Hopeful?
Huh? Ey, alle anderen dürfen auch essen. Wenn ich 3 Leute zu hundertprozentiger Aufmerksamkeit auf mich habe.
Ich will dich doch nur triggern, Dominik.
Ey.
Alles gut.
Das ist ein größerer Effekt anstatt irgendwas anderes. 4 Yards sind 4 Yards dann am Ende. Aber wenn 3 Leute 100% Aufmerksamkeit auf mich haben, dann passt das. Und ich sage es so, ist das das Spiel zwischen National Champion 2025 gegen National Champion 2026?
I like. Okay. Das ist eine geile Headline für dieses Spiel. Das ist eine sehr geile Headline. Ich bin gespannt, was du fürs nächste Spiel hast. Wenn euch 18 Uhr Texas Longhorns gegen Ohio State noch nicht genug war und ihr sagt, ich habe noch Bock weiter zu gucken, kein Problem. 21.30 Uhr Kickoff, auch USTV Now. Auf ABC läuft das Ganze, also dann müsst ihr sozusagen den Sender wechseln, aber auf der gleichen App, wenn ihr das habt. Nummer 8 Alabama Crimson Tide ist zu Besuch in Florida bei Florida State, bei den Florida State Seminoles. Und ganz ehrlich, das ist fast, also gut, an Texas gegen Ohio State kommt nicht viel ran dieses Wochenende. Also da kann man, glaube ich, keine Matchup mit vergleichen. Aber Alabama gegen Florida State ist nice. Und ich glaube, da gibt es auch 1, 2 gute Storylines, oder Dominik? Was sagst du?
Meine Storyline, ich sage einfach 2 Sachen. Klatsche der Woche.
Wirklich?
Und talk shit, get hit. So wird das Spiel ausgehen. Ich bin mir so sicher und selbstbewusst, dass Alabama dieses Spiel mit nicht nur 1, 2, 3 oder 4 Touchdowns Unterschied gewinnt, dass die Florida State Seminoles sowas von wegballern, dass die mit mindestens 5 Touchdowns gewinnen.
Wirklich? Du sagst?
Ich sag, die gehen nach Tallahassee, Florida, du hörst nichts aus Alabama. Die reden keinen Trash, die geben da kein Bulletin-Material. Die sagen einfach, weißt du was? Dieser Quarterback, der jetzt von Boston College getransfert ist mit Castellanos, trash-talkt uns, unsere Geschichte. Die sagen, dass ohne Nick Saban sind wir gar nichts. Okay, der kann sagen, was er will. Aber jetzt kommt die SEC rüber in Doak Campbell Stadium und das einzige Mal, wo diese Marching Band spielen wird, ist am Anfang des Spiels. Und wenn sie im zweiten Quarter zum ersten Mal einen First Down haben, wo dann die ganze Marching Band spielen wird.
Also das heißt,
Alabama wird die komplett auseinandernehmen.
Also sagst du wirklich, Alabama gewinnt mit 35 Punkten Abstand? Minimum.
Das kannst über mich zitieren. Minimum.
Alright, mal gucken, ob das wirklich zutrifft. Danach haben wir die Number 9 LSU Tigers at Number 4 Clemson Tigers. Also die beiden Tiger duellieren sich gegeneinander im Death Valley Memorial Stadium. Nussmeier gegen Klatning. Wir haben beide schon auf der Heisman Watchlist jetzt gerade eben besprochen und gehabt. Wer macht hier das Rennen? Das sollte ein bisschen knapper werden, ne?
Ja, ich glaube, das wird für mich so ein geiles Spiel auch sein, weil beide Teams sind sehr, sehr ähnlich, haben sehr hohe Erwartungen. Clemson jetzt zum ersten Mal mit dem Transfer Portal und deren News. Die spielen zu Hause. Memorial Stadium, Death Valley. Will the real Death Valley please stand up? Weil am Ende, LSU nennt sich Death Valley, aber nur, weil sie damals Clemson geschlagen haben und deswegen sich selber Death Valley genannt haben. Clemson hat es schon länger. Und ich glaube, die wollen einfach zeigen, hey, we are back, baby. Der Gewinner dieses Spiels, der Quarterback, wird als Nummer 1 im Heisman Race wahrscheinlich stehen. Ich bin einfach nur gespannt zu sehen, was da passiert ist, was Coach Dabo Swinney machen kann oder was Coach Kelly bei den Tigers macht. Und ich finde, den Einlauf von Clemson ist mit einer der besten, die es gibt. Die sind quasi an so einem Hügel, der richtig, richtig steil nach runter geht.
Ja, das ist nice.
Und du berührst Howard's Rock. Also Howard war quasi so ein ehemaliger Spieler oder Coach da. Da kann man mich korrigieren. Aber angeblich berührst du diesen Rock, also der da ist, diesen Stein, und du kriegst die magischen Power von diesem Rock, dass du jetzt Football spielen kannst, und dann rennst du diesen steilen Hügel runter. Das finde ich geil. Ist eine coole Tradition.
Ja, ist wirklich eine coole Tradition und auch ein cooler Einlauf und ein cooles Stadion. Was aber auch ein cooles Spiel wird und auch ein gutes Stadion ist, ich glaube, gegen das Mercedes-Benz Stadium haben nicht wirklich viele Leute was, ist Virginia Tech gegen und zu Gast bei den South Carolina Gamecocks, Nummer 13 momentan auf dem AP Poll. Wir haben schon über South Carolina ein bisschen geredet. Der Pass Rusher, brutal. Dominik sagt, könnte vielleicht sogar Heisman-Kandidat werden und sich da reinspielen. Aber Lenore Sellers, deren Quarterback, genauso im Spiel. Was würdest du sagen, Dominik? Die spielen aber auch noch um 21 Uhr auf ESPN. Deswegen habe ich gerade die mal kurz nach vorne gezogen.
Ja.
Deswegen 21 Uhr ESPN, Virginia Tech, South Carolina. Was sagst du?
Ich sag, das ist ein Spiel mit sehr, sehr großem Upset-Potenzial.
Wirklich?
Weil South Carolina schaut gut aus. Du hast Heisman Hopefuls. Du hast alles, das du brauchst. Du hast sehr viele Returning-Spieler. Aber viele, viele, viele Leute dürfen da nicht über Virginia Tech schauen. Das ist ein Team, das auch sehr gut gebaut ist, das weiß, wie man vor großen Kulissen spielt. Und es ist dann vor allem auch im neutralen Stadion in Atlanta, im Mercedes-Benz Stadium, im Dom dort. Ich glaube, das ist das Affleck Kickoff Classic oder so. Das ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo du sagst, ey, Virginia Tech könnte da reinkommen und beweisen. Letztes Jahr haben viele hohe Ambitionen gehabt bei uns. Dieses Jahr zeigen wir denen wirklich diese Ambitionen. Und ich würde da einfach aufpassen. Das ist so ein Trap-Game, dass South Carolina da vielleicht sagt, ah ja, wir haben es easy, wir haben so gute Spieler. Und dann kommt Virginia Tech rein und haut dir eine aufs Maul und du denkst dir, wow, das hat wehgetan. Also da muss man richtig aufschauen. Dieses Spiel hat Potenzial, sehr, sehr eng zu werden.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist so ein Spiel, wo ich mich, glaube ich, mit am meisten drauf freue, weil ich bin so ein, auch durch die Doku, so ein bisschen wieder Richtung South Carolina, wo ich sage, die sind mir schon ziemlich sympathisch, so als Team allgemein. Aber nachts noch ein Spiel von Sonntag auf Montag, also im Prinzip einen Tag später, eine Nacht später, gibt es dann Notre Dame Fighting Irish gegen die Number 10 Ranked Miami Hurricanes im Hard Rock Stadium Miami, also von den Miami Dolphins sozusagen das Stadion. Jetzt die Frage, Miami ohne Cam Ward. Cam Ward war ja der First Overall Pick von den Tennessee Titans, kam von Miami. Was macht Miami diese Saison? Und ist es überhaupt gerechtfertigt, dass sie Number 10 ranked sind? Kann man vielleicht auch noch kurz diskutieren. Aber was sagst du, sagte dieses Matchup Notre Dame an Nummer 6 auch gerankt, habe ich eben vergessen zu sagen, gegen Number 10 ranked Miami?
Ich glaube, Notre Dame gibt denen eine Klatsche. Klatsche.
Touchdown, sag, wie
viele? Die wissen noch nicht mal, wer der Starting Quarterback ist. Aber ich glaube, Miami hat zu viel verloren. Die haben ja nicht nur Cam Ward verloren, die haben Restrepo verloren, einige anderen. Und jetzt haben sie Carson Beck als Quarterback. Gegen wahrscheinlich eine der besten Defensive. Viele sagen, die beste Defensive der Nation. Und ich glaube, dass Notre Dame die sowas von im Griff haben wird, dass Miami vielleicht, keine Ahnung, unter 20 Punkte macht, obwohl die so eine explosive Offensive sind. Da, hey, bin ich sehr, sehr gespannt, was wirklich da passieren wird zwischen den beiden. Und mal ehrlich, Miami, Nummer 10 ranked, ist gut, aber die haben einiges verloren. Können die wirklich sich in so ein Top-10-Ranking reinlassen oder ist das so wie Florida State letztes Jahr?
Ja, das wär hart. Haben wir live mitgelebt in Dublin. Das sind die Top-Spiele, die auf uns zukommen. Natürlich müssen wir noch kurz über meine Cowboys und deine Aggies reden. Meinst du, deine Alma Mater gewinnt gegen UTEP? Was sagst du?
Also.
Aber ich spiele wenigstens zu Hause.
Wir haben Heimspiel. Utah State spielt zu Hause gegen die UTEP Miners. Und der ehemalige Nummer 1 Quarterback der Nation aus, ja, ich weiß nicht, war Klasse 2023, glaube ich. Malachi Nelson, der war bei USC, dann war er bei Boise, jetzt ist er bei UTEP, ist jetzt zum ersten Mal der Starting Quarterback geworden. Und das ist halt die Frage, ey, kann der jetzt halt wirklich seine Karriere retten oder ist das wirklich es? Und du weißt halt gar nicht, was du erwarten kannst. UTEP ist ein gutes Team, die werden da reinkommen, die werden ein enges Spiel haben gegen Utah State und einfach mal abwarten, einfach mal schauen. Mir gefällt die neue Tradition, die Utah State angebracht hat. Und als Alumni muss man sagen, das finde ich cool. Du musst quasi deine Jersey-Nummer earnen. Du musst dann so hart arbeiten und einfach es beweisen zu deinen Mitspielern, dass du dir deine Trikotnummer aussuchen kannst. Andere News bei Utah State auch. Der beste Spieler der Aggies, Ike Larson, das ist ein Safety/Corner, der wurde suspendiert für Breach of Team Rules. Der wurde irgendwie 5 Wochen suspendiert oder 6 Wochen oder so. Heißt, dass er die ersten 3 Spiele verpasst. Also es war halt so eine 6-Wochen-Strafe, die vor 2 Wochen angefangen hat. Wow. Er fehlt in diesem Spiel. Keiner weiß warum. Ich habe auch selber nichts herausfinden können oder so. Aber er wird fehlen. Und jetzt fehlt dein bester DB gegen einen ehemaligen 5-Sterne-Quarterback, der sich beweisen will. Ich weiß nicht, das wird ein enges Spiel. Da hoffen wir mal auf das Beste für die Aggies.
Ja, das ist hart. Das ist wirklich hart. Meine Cowboys dürfen auch ran, aber on the road gegen die Zips. Ich weiß nicht, ey. Also im Endeffekt muss man schon sagen, dass man ja denken würde, sie würden es gewinnen. Aber nach der Saison letztes Jahr von den Wyoming Cowboys weiß ich gar nichts mehr. Also.
Ey, wie gesagt, ey, Mountain West Football und vor allem Akron aus Ohio, jetzt musst du nach Ohio reisen und dies und das. Ah, Mann, die Zips.
Das ist auch so ein lustiger Name, deswegen habe ich das ebenso betont. Die Zips, das ist echt schon lustig.
Das ist, du musst dir vorstellen, in meiner Karriere, die Bowl-Teams, gegen die wir gespielt haben und im Bowl verloren haben, mein allererstes Bowl-Game war in Boise beim Potato Bowl und wir haben gegen die Akron Zips gespielt und verloren.
Wirklich? Das ist ja ein richtiger Fun-Fact.
Das war mein allererstes Bowl-Spiel und jeder hat uns ausgelacht, weil es ja eine dieser Witzschulen ist, die seit Ewigkeiten so übelst schlecht waren eigentlich. Dann im nächsten Bowl-Spiel haben wir im New Mexico Bowl gegen New Mexico State verloren. Auch ein Team, das, ich glaube, zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Bowl-Spiel gewonnen hat oder vielleicht zweites Mal, aber wenigstens seit 70 Jahren nicht mehr, wurden ja auch ausgelacht. Dann haben wir mal ein Bowl gewonnen und dann in meinem letzten Jahr haben wir gegen Kent State, Kent Reed, Kent Wright, Kent State, im Bowl-Spiel verloren. Auch zum ersten Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren ein Bowl-Spiel gewonnen. Digga.
Und Utah State can't win, Alter.
Wir schaffen es einfach nicht gegen solche Teams im Can't win. Aber das ist auf jeden
deswegen
Fall ein interessantes Spiel.
Bei solchen Teams weißt du halt wirklich nie, was du bekommst. Deswegen, ich hoffe, Wyoming macht's, aber das ist, da kann man nicht zu viel analysieren, weil da so viele Fragezeichen sind, die sich in diesem Team bewegen. You never know. Und da rede ich eigentlich für die Wyoming Cowboys mit.
Ja, ey, wir am Ende des Tages, wenn beide unsere Schulen nach diesem Wochenende 1-0 stehen und wir ein bisschen Highlights und so schauen und ein bisschen wissen, okay, was läuft da ab?
Ja, dann hat man schon besseres.
Okay, dann können wir ein bisschen Euphorie.
Genau, das stimmt schon. Oder halt auch nicht. Aber trotzdem weiß man nach der ersten Woche, nach dem ersten Matchup, es wird bei allen Teams so sein, es ist ja immer so, dass du dann wirklich einfach einen besseren Überblick hast. Ist ja Fakt. So, deswegen, also,
genau.
Das sind die Spiele, auf die wir uns am meisten freuen in Woche 1. Wahrscheinlich ihr auch, das sind die Top-Matchups. Wenn nicht, dann viel Spaß bei allen möglichen anderen Spielen, die auch noch laufen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Wir haben das Feedback bekommen, habe ich auch noch mit einem Romantiker drüber geredet. Ja, ihr konntet da so ein bisschen über andere Teams reden. Ich glaube, es war sogar Virginia Tech, da haben wir jetzt sogar drüber geredet. Gebe ich euch natürlich recht, aber ich habe auch direkt das Feedback gegeben, so ey, wir versuchen natürlich immer so viel abzubilden an Teams, an Conferences, die wie wir gerade können. Aber wenn wir wirklich über alles Mögliche reden würden, dann würden wir jede Woche 3-4 Stunden sitzen und 3-4 Stunden Folgen machen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Dann schafft man sich nicht mal diese 4 Stunden anzuhören, bis die nächste Folge kommt. Deswegen, wir versuchen so viel wie möglich abzubilden. Aber natürlich, wir hören euer Feedback, wir hören eure Fragen. Deswegen, falls ihr weiteres Feedback habt, falls ihr Fragen an uns habt, ab in die Instagram Direct Messages, schickt Dominik oder mir eine Instagram Message und wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, euch auf Instagram zu beantworten, aber natürlich auch hier im Podcast mal mit reinzunehmen, ein paar zu beantworten. Also scheut euch nicht, uns anzuschreiben. Wir versuchen, alles zu lesen, alles zu beantworten. Damit vielen Dank fürs Zuhören.
Dominik, warte.
Was denn los? Was willst du noch sagen? Schieß los.
Wir müssen die Prediction noch machen.
Welche willst du machen? Was?
Wir haben noch nicht die Prediction für das größte Spiel am Wochenende gemacht.
Willst du noch Longhorns Buckeyes machen oder was?
Longhorns Buckeyes. Wir müssen es schnell noch sagen, okay?
Okay, komm, sag schnell.
Das ist unser Game Day Pick. Hansi, du fängst an.
Ich nehme die Schule, bei der ich denke, dass der 2025-26 Heisman vor uns stehen wird, den ich auch eben gepickt habe. Ich gebe den Texas Longhorns, bin ich ganz ehrlich. Number one ranked Team, aus gutem Grund. Das Team ist nach dem Draft, obwohl die, ich weiß nicht, drei First-Round-Picks im Draft, nee, zwei, du hattest Barron, du hattest Golden, hattest du noch wen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall mindestens zwei First-Round-Picks im letzten Jahr verloren hast. Und viele andere Spieler natürlich auch, die in anderen Runden gegangen sind. Trotzdem sage ich, dass die Texas Longhorns mit Arch Manning in seiner ersten vollen Saison nach diesem Spiel 1-0 gehen werden und Ohio State 0-1 in die Saison startet und dein Lieblingsspieler Jeremiah Smith sich umgucken muss, weil er nicht wirklich viel Yards und Production in diesem Spiel bekommen wird.
Oh, let's go. Das ist hart. Horns up. Das ist hart. OHIO! Ey, ich gehe mit diesen Buckeyes, Baby. Letztes Jahr National Champion.
Alright.
Wie ich predicted habe, dieses Jahr. Weißt du was? Ich weiß, ich habe vielleicht Texas gesagt, aber ich fühle es einfach nicht mehr. Ich mache Horns down, Baby, dieses Jahr. Alright. Ich gehe mit den Buckeyes.
Okay. Fühle ich auch. Ey, wir können nächste Woche battlen wir uns und können ein bisschen Trash-Talken, wer auch immer recht hatte. Der andere muss einstecken. Mal gucken, was es wird. Falls ihr reinschauen wollt, wie gesagt, das ist das erste Spiel am Samstag. 18 Uhr. Perfekte Primetime für euch. Macht euch Snacks ready, geiles Essen ready, geile Getränke ready. Stellt was kalt, denn Samstag 18 Uhr geht's ab. Texas Longhorns at Ohio State. Bestes Spiel des Wochenendes und ich bin auf einer Hochzeit. Ich gucke, ob ich vielleicht auf dem Handy nebenbei verfolgen kann. Aber wahrscheinlich.
Digga, die gehen dann down the aisle. Vater hat die Braut im Arm. Und auf einmal hörst du einfach Hansi, wie er bodenlos durch die Decke springt, weil Arch Manning irgendwie einen Touchdown gemacht hat. oder halt alles ist still. If you got anything to say, to object to the wedding, say something. Und auf einmal hörst Touchdown. Du einfach Hansi, no!
Nee, so schlimm wird's nicht. Also ich muss mich da ein bisschen zurückhalten. Das werde ich irgendwie, die meisten Sachen würde ich Sonntag irgendwie nachgucken müssen. Aber ich habe eben schon gesagt, danke fürs Zuhören. Schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Feedback, was auch immer ihr wollt. Wir sind für euch da. Und bis dahin, bis nächste Woche Dienstag. Und Dominik hat wie immer die letzten Worte.
Class is dismissed.